Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich im Job. Heute zu Gast bei mir ist Mignon Fuchs. Sie beginnt ihre berufliche Karriere als PR-Beraterin und begleitet in ihrer Funktion große Projekte und Strategien für die öffentliche Kommunikation. Ein Beispiel dafür ist das Raumfahrtprojekt der Ariane Espace. In ihrem Beruf hat sie regelmäßig Kontakt zur Politik und beschließt, selbst in die Politik zu gehen. Wie ihr das gelungen ist, erfährst du in der heutigen Folge von Glücklich im Job. Viel Spaß beim Reinhören. Und hier kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Du bist auf der Suche nach einem Job, der zu dir passt und dich erfüllt? Du hast auf meiner Website bereits Coaching-Angebote gefunden, die genau zu deiner Situation passen und deine Bedürfnisse erkennen? Und nun möchtest du gerne sofort loslegen und mit meiner Unterstützung deine Gedanken, Wünsche und Stärken kanalisieren und umsetzen? Dann habe ich ein tolles Angebot für dich. Vielleicht hast du schon einmal von AVGS-Gutscheinen gehört. Diese Gutscheine von der Agentur für Arbeit ausgestellt, stehen arbeitssuchenden Menschen zur Verfügung, die noch Unterstützung bei der Suche nach einem Job, der Erstellung einer Bewerbung und der Erarbeitung eines Stärkenprofils benötigen. Mit diesem Gutschein kannst du bei mir Bewerbungs- und Berufsorientierungscoachings buchen und profitierst von der ganzen Expertise meiner jahrelangen Erfahrung als Coachin. Und so einfach geht's. Nimm Kontakt mit deiner Sachbearbeiterin bei der Agentur für Arbeit auf und spreche ihn, sie auf die AVGS-Gutscheine an. Sobald ein gültiger AVGS-Gutschein vorliegt, können wir Termine vereinbaren. Hast du noch Fragen? Dann stehe ich dir gerne unter meiner E-Mail-Adresse zur Verfügung. Und zwar erreichst du mich unter hallo@isa-hiemann.com. Ich freue mich auf dich. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich im Job. Heute zu Gast bei mir ist Mignon Fuchs und ich habe sie eingeladen, weil sie einen sehr interessanten Lebenslauf hat und unter anderem mal in der Politik tätig war. Und das ist für mich natürlich Anlass, mal genauer nachzufragen, wie man in die Politik kommt, wie so eine Biografie aussieht. Hallo und herzlich willkommen, Mignon. Schön, dass du heute da bist.
Hallo Isa, danke schön für die Einladung.
Genau, ich habe es gerade schon angekündigt. Du hast ja einen sehr interessanten Lebenslauf. Magst du uns mal mit auf deine berufliche Reise nehmen und uns mal erzählen, was hast du so gemacht in deinem Leben? Was hast du studiert? Wie bist du in die Politik gekommen?
Ja, gerne. Und zwar, also studiert habe ich damals, im letzten Jahrtausend war das noch Medienplanung, Entwicklung und Beratung. Das habe ich in Siegen an der Uni studiert. Das war damals so einer der Medienstudiengänge, die gerade so en vogue waren, dass die überall so aus dem Boden gesprossen sind. Und das war Anfang der 90er Jahre. Und als ich fertig war, also als Medienwirtin, Diplom-Medienwirtin, damals hat man ja noch Diplom gemacht, da habe ich als erstes angefangen in einer PR-Agentur. Und die hat für das Thema Raumfahrt sehr viel gemacht. Also so alles Mögliche rund um Raumfahrtprojekte und die Unternehmen, die halt eben in der Raumfahrt sind. Und ich habe mich relativ kurz danach auch selbstständig gemacht, habe selber dann halt eben auch für Raumfahrtunternehmen gearbeitet, zusammen mit einem Kompagnon. Und wir haben zum Beispiel die Ariane 5 Raketenstarts ins All begleitet und haben dort halt eben politische Gruppen, Journalisten und alle, die halt eben irgendwie so als Stakeholder interessant waren für Ariane Spass, begleitet und betreut. Ja, und unter anderem auch die ILA hier in Berlin war das damals. Und naja, gut, also und das, was mir damals halt eben immer so ein bisschen, ich meine, ich war da irgendwie Ende 20, was mir damals halt eben immer so aufgefallen ist, ist, dass alle der Politik unglaublich gehuldigt haben. Mhm. Und da dachte ich, cool, ich möchte auch gerne mal auf der Seite sein, denen gehuldigt wird. Und war dann halt neugierig, da einfach mal reinzuschnuppern. Und ich habe halt vorher mit Politik, also erstmal so, außer dass man halt eben in der Familie ein bisschen am Abendessenstisch oder so darüber gefachsimpelt hat und vielleicht ein bisschen in der Schule, ich hatte jetzt nie irgendwie großartig Berührung. Ich habe das also nicht mit der Muttermilch mitbekommen, dass ich in irgendwelchen politischen Jugendorganisationen war oder so, sondern habe mich dann einfach also aus der Selbstständigkeit heraus sozusagen wieder beworben und habe mich genau bei zwei Parteien beworben, nämlich bei den Grünen und bei der FDP. Also man denkt so, ja, what?
Das ist sehr interessant.
Ziemlich weit auseinander, so genau. Aber ich fand die damals halt eben für mich beide deswegen auch wirklich politisch interessant, weil sie was verkörperten, was halt nicht so für den, so das total Etablierte und das schon so Gesettelte standen. Und das fand ich super interessant. Und es war halt eben bei der FDP vor allen Dingen deswegen auch interessant, weil sie nach dieser ganz, ganz langjährigen Koalition mit der CDU das erste Mal sich wieder auch selbst positioniert haben und gesagt haben, okay, uns geht es hier halt eben nicht darum, zu sagen, wir sind irgendwie schon der vorhergesehene Koalitionspartner für XY, sondern wir wollen halt wirklich mit unserem eigenen Programm hier auch irgendwo auftauchen. Und das fand ich gut.
Kurz zur zeitlichen Einordnung. Wir reden hier von der FDP der Ende 90er,
Anfang 2000er.
Anfang 2000er, genau so das.
Genau.
Und ich habe noch mal eine Rückfrage. Du hast gesagt, der Politik wurde gehuldigt.
Ja.
Wie genau meinst du das? Also du als PR-Frau, wie hast du denn der Politik gehuldigt? Also wie?
Ja, also ich sag mal so, die meisten Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, für die war das halt eben einfach unheimlich wichtig, weil Raumfahrt ist ein von sehr, sehr von öffentlichen Geldern abhängiger oder damals noch viel mehr abhängiger Zweig gewesen, Wirtschaftszweig gewesen. Und also das heißt, öffentliche Gelder mussten in irgendeiner Form bewilligt werden. So. Und wenn man Projekte irgendwie hatte, die man für die ESA oder sowas begleitet hat, also ne, ob das jetzt irgendwie mediale Begleitung war oder wie auch immer, dann war es halt wichtig, dass politische Vertreterinnen und Vertreter überhaupt erstmal verstehen, worum es da eigentlich geht. Ja, also ich sag mal, das war irgendwie mal so ganz wichtig, dass überhaupt nur verstanden wird, okay, hier wird nicht einfach nur mal Geld rausgeschmissen zum Fenster und zwar richtig viel, damit man ja halt mal irgendwie was geforscht hat, sondern das hat schon alles Hand und Fuß und das dient auch jetzt nicht nur irgendwie mal in, keine Ahnung, 300 Jahren dafür, dass das halt eben dann irgendwie mal auch was bringt, sondern das hat einen unmittelbaren Nutzen. Und der muss auch nicht immer nur militärisch sein, sondern das kann halt eben wirklich ein richtiger Nutzen schon für die Zivilgesellschaft sein. So. Mhm. Und das sind halt also alles so Argumente, die irgendwie wichtig sind, auch für Politiker. Mhm. Und das, um das aufzuarbeiten, wurde halt eben relativ viel auch Aufwand betrieben und es wurde halt wirklich so ein sehr, sehr komplexe und sehr, sehr schon schwierige Themen und so weiter, ja, also die man irgendwie jetzt mal nicht eben so zwischen Tür und Angel erklären kann, die wurden halt auf eine Art und Weise dann vermittelt, dass alle das verstehen können und es auch weitertragen können. Und das ist halt für Politiker einfach wichtig. Und da wurde dann halt eben immer viel Bohai drum gemacht, dass man da die Richtigen dann einladen kann und dass die dann irgendwelche Raketenstarts auch mit begleiten und dass die das verstanden haben und dass sie das halt eben auch weitertragen können. Es ist gerade eben ziemlich laut hier eben an. Ist egal. Okay. Sorry. Und jedenfalls ist es. Und jedenfalls war das halt deswegen immer so von mir dann damals der Eindruck: oh, okay, alles klar. Die scheinen irgendwie wichtig zu sein. Und ich meine, in dem Alter, in dem ich war, war halt eben das ist einfach reizvoll, bei denen mitzumischen, die halt wichtiger sind. Noch wichtiger sind, so. Ja. Noch mehr am Puls der Zeit, weiß der Geier, solche Sachen.
Ah, okay. Genau. Ja, danke. Zumindest, ne, es macht es irgendwie die Motive auch ein bisschen klarer, ne? Dieses Wichtigsein und umworben werden, so habe ich das jetzt mal rausgehört. Aber voll. Vielleicht dann, ja, genau, cool. Ja, dann können wir auch wieder zurückspringen an den Zeitpunkt, wo du nicht wusstest, ob du zu den Grünen oder zur FDP willst. Also du hast dich bei zwei Parteien beworben. Als was bewirbt man sich? Also sind das Stellenausschreibungen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja.
Also in der Tat waren es da halt eben echt total klassische Stellenausschreibungen. Und das war halt Anfang, warte mal, wann habe ich mich beworben? Ende 2000 war das, genau. Also es ging dann halt eben auf den Wahlkampf zu. Ich meine, war der 2001? Ich glaube ja fast. I don't know. Eigentlich sind die ja immer irgendwie zu den Schaltjahren, aber egal, wie auch immer. Jedenfalls, also beide Parteien hatten Leute gesucht, die halt eben schon so vorbereitend für den Wahlkampf irgendwie dann zur Verfügung stehen sollten. Und da habe ich mich einfach ganz klassisch drauf beworben. Mhm. Und ja, ich war in keiner Partei irgendwie Mitglied. Von Politik hatte ich halt eben so viel Ahnung, wie ich irgendwie über Medien oder sowas vermittelt bekomme, aber jetzt nicht irgendwie in der Hinsicht, dass ich da schon mal was aktiv gemacht hätte oder so. Und ja, so war das.
Wo hast du die Stellenausschreibung gefunden? Hast du damals schon im Internet gesucht oder war das Zeitung oder wo findet man solche Stellenanzeigen?
Nee, die habe ich auch damals schon im Internet gesucht. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie auf einer richtigen Jobseite war. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe bei den jeweiligen Parteien geguckt. Also ich habe, das waren die einzigen Parteien, bei denen ich geguckt hatte. Und die hatten beide was irgendwie zu meinem Profil passte. So. Mhm. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich egal bei wem. Wir gucken mal. Hätte also alles auch ganz anders ausgehen können.
Hätte alles ganz anders ausgehen können. Das ist echt sehr spannend. Und wie hast du dich beworben? Also jetzt möchte ich tatsächlich wissen, hast du was auf Papier geschrieben? Also richtig so klassisch noch irgendwie eine Mappe eingereicht? Hast du ein Video gedreht oder keine Ahnung? Wie bewirbt man sich da? Hast du
Also damals war das noch so total klassisch. Also wirklich auch mit so einer richtigen schönen Mappe und ne, auf Papier. Und wir haben zwar auch schon per E-Mail korrespondiert, aber ich meine, ich hätte das nur auf Papier geschickt und auch nicht nochmal irgendwie per Mail oder sowas danach. Das war irgendwie noch nicht so, dass man per Mail Bewerbungen verschickt hat. Jedenfalls also nicht in der Politik. Und auch schon noch so schön, ne, so mit Anschreiben und Deckblatt und auch noch mit Bild und Pipapo und so weiter und so fort.
So, ja, und vermutlich so hast du dann auch, ne, als PR-Frau da Arbeitsproben reingepackt oder war das nicht?
Genau. Ja. Genau, ich habe halt eben so ein bisschen beschrieben, was ich auch schon gemacht habe. Ich habe beschrieben, warum, wieso, weshalb ich überhaupt auf den Bereich Politik komme. Mhm. Und und das war das.
Ja, und dann hast du ja eine Absage und eine Zusage bekommen. Fangen wir mal mit der Absage an. Also hast du richtig ein Schreiben gekriegt oder haben die dich geghostet, wie man heutzutage sagen würde?
Also ganz ehrlich, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich von den Grünen überhaupt eine Absage bekommen habe. Ich glaube einfach nur, die haben sich länger Zeit gelassen und ich habe halt eben bei der FDP schneller eine Zusage bekommen. Mhm. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, die haben nicht abgesagt. Ich habe dann gesagt, ich habe schon was. Ich habe denen dann schon Bescheid gesagt. Also ich, jedenfalls fühlt es sich nicht so an, wie ich habe da eine Absage bekommen. Also die FDP war schneller. Und hat dann gesagt so, okay, ja, hier Gespräch und so weiter und so fort. Und das lief so toll ab. Also das war einfach ein total angenehmes Gespräch. Ich fand es auch super, dass die sehr offen damit umgegangen sind, dass ich halt einfach von Politik erstmal so von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und auch nicht irgendwie vorhatte, jetzt in die Partei einzutreten oder so. Und das war für die total in Ordnung. Und das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Und dann hatte ich einfach ein gutes Gefühl dabei und habe dann halt auch gesagt, so, okay, gut, alles klar, dann machen wir das. Mhm. Und dann hat sich das relativ schnell so entschieden.
Ja. Das, also ich finde das so, ich hatte mir halt was anderes vorgestellt, deshalb bin ich so froh, dass ich hier mal die Möglichkeit habe, so viele Fragen zu stellen, und zwar, wie lief das Bewerbungsgespräch ab? Also kannst du dich irgendwie erinnern, was haben die für Fragen gestellt oder so?
Ja.
Wie viele Leute
saßen
da?
Also ich weiß, also es waren zwei Leute, zwei Männer, das war einmal derjenige, mit dem ich halt eben so in der Abteilung so erstmal direkt zusammengearbeitet habe und dann halt auch noch die Person, also der Abteilungsleiter. Und die Fragen waren so, ja, ne, so die klassischen Fragen, so, ja, was haben sie gemacht, wieso, weshalb, warum ne, was wissen Sie denn schon so von Politik und ne, so die klassischen üblichen Fragen. Und ich weiß aber noch, es gab einen Punkt in diesem Gespräch, und da, also so im Nachhinein kann ich mich auch noch erinnern, da ist was passiert, so wie da ist das, da hat sich das gedreht oder irgendwas ist da passiert, da ist was aufgegangen so. Mhm. Und zwar war das so, ja, und jetzt sagen Sie doch mal, warum Sie denn die Richtige sind für diesen Job. So. Und ich dachte nur so, jetzt muss ich hier wieder erzählen, was für tolle Stärken ich habe. Nee, 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 nee. Weißt du, das ging mir schon so auf den Keks, weil ich meine, wer sagt denn dann halt eben irgendwas so, ja, eigentlich bin ich gar nicht die Richtige, nimm mich trotzdem. Aber es war halt, das ging mir so auf den Keks. Das sind halt eben immer diese, ne, diese Tänze, die man halt eben so macht. Und da habe ich halt eben so gesagt, so, und es war so wirklich so irgendwie ein bisschen frei von der Leber weg. Ah ja, jetzt kommt wieder der Part, wo ich sagen muss, dass ich total super bin für diesen Job und wo ich nur von meinen Stärken spreche und so. Und das war so witzig, weil ich habe halt eben da wirklich bemerkt, dass sich in dem Gesicht meiner beiden Gegenüber in dem Moment was verändert hat. Die waren plötzlich, die haben halt gegrinst und waren ab dem Zeitpunkt so total anders. Die waren so total, ach, Gott sei Dank. So, also so nach dem Motto. Ich hatte den Eindruck, ab dem Zeitpunkt war das nicht mehr so ein Gespräch, so von wegen, ja, so ich, ne, hier irgendwie so gerade mal nicht mehr irgendwie Berufsanfänger und du, der du schon 1000 Jahre lang halt eben in diesem Feld arbeitest und ich versuche da jetzt halt an deiner Tür zu kratzen, sondern da war das halt ein echtes menschliches Gespräch. Und es war so, okay, jetzt können wir offen reden. Und das war total cool. Also, ne, du hast gemerkt, irgendwie bei deinem Gegenüber war es so, das war ein offenes, menschliches Gespräch und du selber hattest auch nicht mehr das Gefühl, du musst dich jetzt hier verstellen, sondern du hast jetzt hier gerade eben gesehen, das ist total okay, einfach, ja, so zu sein, wie du halt eben gerne sein möchtest, so. Und das hat es gedreht, also, oder ich sag, oder was heißt gedreht? Ich meine, es war vorher jetzt auch nicht fürchterlich oder so, aber es war halt plötzlich was offen und das war schön.
Der Auftakt, wenn jetzt klar ist, okay, wir können den Tanz lassen, wir können die Masken fallen lassen, ne? Wir können uns jetzt einfach mal auf einer anderen Ebene begegnen. So verstehe ich das. Und was genau hast du zu denen gesagt? Du hast gesagt, ah, okay, soll ich jetzt über meine Stärken reden und können wir das nicht auslassen? Oder was war denn jetzt genau
die Antwort? Ich habe tatsächlich gesagt, aha, jetzt kommt der Part, wo ich erzähle, was für ein toller Typ ich bin.
Aha, okay.
So. Also das war wirklich so, also ne, und dann mussten sie beide halt eben so grinsen und dann habe ich natürlich erzählt, was für ein toller Typ ich bin. Aber wir wussten beide halt eben so, hey, ich meine, hier steckt halt trotzdem noch ein Mensch drin.
Ja,
so.
Okay. Genau. Ja, cool. Ja, sowas wie ein Eisbrecher, ne?
Ja, es war irgendwie wirklich, also das war wirklich ein richtiger Eisbrecher. So.
Ja. Und was ich noch nicht gefragt habe, ist, was war das eigentlich für eine Position, auf die du dich beworben hast?
Ach so, ja, genau. Ich habe mich damals als Kampagnenreferentin in der Bundesgeschäftsstelle der FDP beworben. Und das Also hat halt beinhaltet, dass ich einerseits ja erstmal den Bundestagswahlkampf und so weiter und so fort halt eben begleitet habe, so in einzelnen Projekten. Vor allen Dingen ging es da um solche Projekte, die das erste Mal irgendwie FDP im Internet und so Guido-Mobiltour und so weiter halt eben zu konzipieren und zu begleiten. Das waren halt eben meine Aufgaben. Und dann auch die Planung so für Bundesparteitage des Ausstellermarktes. Das hatte ich damals halt eben auch, weil ich halt aus diesem ganzen Eventbereich mehr oder weniger mit den ganzen PR-Sachen und ILA und überhaupt halt kam. Das hatte ich halt eben auch gemacht und da dafür war ich dann zuständig als Referentin.
Ah, okay, cool. Und wie ging es dann weiter für dich? Also du hast den Job dann bekommen, offensichtlich.
Genau.
Ne? Passtet eben gut zusammen.
Genau, also ich habe ihn erstmal bekommen und das war auch klar, dass der erstmal, das war 2000 muss das gewesen sein, ich bin mir immer noch nicht, vielleicht war es auch 2001, I don't know. Jedenfalls habe ich den bekommen und es war so, dass der erstmal befristet war und zwar bis zu dem Zeitpunkt der Wahl. So, ja, weil irgendwie musste erstmal klar sein, okay, gut, wie geht es denn dann weiter, ne? Bei einer politischen Partei weiß man nie, hopp oder top, kann alles Mögliche dann passieren. Und ja, und ist ja auch alles Mögliche dann passiert. Also, und das war dann so, dass ich, also ne, ich bin dann auch auf diesen ganzen Großveranstaltungen durch ganz Deutschland mitgereist und habe halt eben dort halt diese ganzen Großveranstaltungen organisiert, so dieses ganze, ne, was muss wann, wie, wohin und so weiter, wissen alle irgendwie, die vor Ort sind, als Partei auch Bescheid, so als Schnittstelle im Endeffekt so. Und dann war das war ja der Wahlkampf, ne, mit diesen 18er Schuhsohlen, wo irgendwie dann die Flutkatastrophe stattgefunden hat und so weiter und so fort. Und dann halt eben noch irgendwie dieser unsägliche Flyer, der da halt in NRW mit damals Möllemann halt rausgekommen ist und lalala und all diese Sachen. Und weiß, die FDP hat nicht gut abgeschnitten und das war natürlich für mich erstmal doof. Aber was dann nach war, ist, dass ich erstmal nochmal projektweise auch in der Bundesgeschäftsstelle und dann immer jeweils in den jeweiligen, also in den jeweiligen Landesverbänden, also in den einzelnen Bundesländern, durch jeden Wahlkampf geschickt wurde. So wie so eine Wahlkampffeuerwehr war ich halt eben immer schon ein paar Monate vorher da und habe halt dort auch wieder so eine Schnittstellenfunktion gehabt und bin dann sozusagen so immer wieder projektweise halt, ja, also engagiert worden, bis ich schließlich in NRW tatsächlich dann auch fest in NRW halt eben dann angestellt wurde. So, also das war dann da zum Wahlkampf, damals zum Europawahlkampf. Und dann halt eben auch nochmal dort zu der, ich weiß gar nicht genau, war das eine Kommunalwahl? Ich glaube ja, bin ich halt quasi, also anlässlich dieser beiden Wahlkämpfe bin ich eingestellt worden und dann aber auch wieder Vollzeit und dann aber halt eben in NRW. Und das war natürlich auch cool, weil, ich sag mal, dadurch hat man halt eben wirklich den ganzen Bundesverband einerseits mal kennengelernt, also wirklich viele verschiedene, unterschiedliche Facetten. Und NRW war natürlich auch cool, weil es ist halt eben einfach der größte Landesverband der FDP.
Und hast du dann selbst auch das Gefühl gehabt, du möchtest jetzt selbst eine politische Karriere anstreben oder wie? Oder
also hat das gereicht? Ja, zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht so. Ich habe irgendwie immer gedacht, okay, natürlich überlegt man sich so, okay, gut, könntest du dir das auch vorstellen? Ja, nein, danke, bitte. Und also erstens mal war das so, dass ich halt eben nirgendwo das Gefühl hatte, dass ich schon so fest verankert bin, dass ich da jetzt irgendwie so Wurzeln schlagen möchte und dann halt wirklich auch, ja, halt wirklich so bezogen auf einen Bereich oder auf ein Gebiet halt eben mich da irgendwie versuchen will zu etablieren oder so. Das ist halt in der Politik einfach notwendig, dass du irgendwo halt dann mal ankommst oder auch dich überhaupt dazu committest. Und in der FDP ist es halt anders als bei anderen Parteien. Bei den großen Parteien, da wird einem manchmal halt eben einfach so ein Wahlkreis dann halt einfach mehr oder weniger zugeteilt und dann bist du halt dafür zuständig. Das geht in der FDP nicht, weil da sind in der Regel keine Wahlkreise frei oder sowas. Also das ist eher unüblicher so. Und deswegen war das für mich nicht so wahnsinnig interessant. Und ich habe auch immer gedacht, okay, gut, kann ich das, will ich das machen, was irgendwie so ein Politiker macht? Und da hatte ich eben zu dem damaligen Zeitpunkt erstmal noch so gedacht, so nö, eigentlich nicht, weil ich kann andere Sachen sehr viel besser. Ich mag auch gerne andere Sachen sehr viel eher machen. Ich möchte gerne halt eben Kampagnen machen und das auch planen oder die strategische Ausrichtung davon machen und mir einen Kopf darüber machen, wie man irgendwie total schwierige Botschaften so vereinfacht, dass Leute das verstehen können oder auch Bock haben mitzumachen. Und das war so, wenn du dann als Politikerin unterwegs bist, dann machst du halt einfach mal andere Sachen. Ne? Dann bist du halt eben eher so bei den einzelnen Entscheidungen mit dabei und versuchst, die halt eben irgendwie zu einer Lösung zu führen und da irgendwie stattzufinden. Und deswegen dachte ich immer so, nee, also mein Beitrag irgendwie zur Politik ist der, dass ich das dann halt eben möglich mache für welche, die ich einfach auch unterstützen will. So. Und genau, und so bin ich dann quasi aus NRW dann auch mehr oder weniger dann wieder nach Niedersachsen gekommen, wo ich vorher schon mal einen Landtagswahlkampf gemacht habe, aber dann halt eben von Niedersachsen nochmal gefragt wurde, damals von Philipp Rösler, ob ich nicht wiederkommen möchte für als seine persönliche Referentin im Landtag. So, da habe ich gesagt, cool, wieder was Neues, gehe ich hin. Ja, genau.
Ja, das ist natürlich, und du bist ja aber heutzutage nicht mehr in der Politik, ne? Und nee. Wie ist denn sozusagen dein Weg weitergegangen, irgendwie von der persönlichen Beraterin, so habe ich es jetzt verstanden, von Philipp
persönliche Rösler. Referentin.
Referentin.
Ja. Ja, ja, genau.
Genau.
Also, genau, ich meine, ich war damals dann persönliche Referentin des Fraktionsvorsitzenden, so war, also so, ne, so nennt sich diese Stelle. Und dann war ich, also das war für mich halt das erste Mal, dass ich nicht auf der Parteiseite war, sondern auf der Seite sozusagen eines Mandatsträgers oder halt eben der Fraktionsseite. Das muss man immer sehr klar unterscheiden. Das ist aus finanziellen und ne, also rechtlichen Gründen und so weiter sehr stark zu unterscheiden. Aber auch die Art der Arbeit ist ein bisschen anders. Mhm. Und das war für mich halt eben das erste Mal, dass ich dann auf Fraktionsseite war. Und es war wirklich ein ganz gutes Ding, weil ich mehr im politischen Bereich gearbeitet habe und weniger im administrativen Bereich. Und habe zumindest einen Einblick halt eben darin bekommen. Natürlich war man immer noch administrativ unterwegs, aber es war halt eben dichter dran an der Politik selber und auch wie politische Entscheidungen getroffen werden und so weiter. Und dann war es damals so, dass ich halt als persönliche Referentin von ihm eine Zeit lang gearbeitet hatte und dann standen, also es war jetzt nicht irgendwie, die standen nicht direkt an, aber es war so absehbar, dass halt eben auch wieder Landtagswahlkämpfe kommen und so weiter. Und da wurde ich gefragt, ob ich denn nicht vielleicht Landesgeschäftsführerin werden möchte. Also für den Landesverband Niedersachsen, für die FDP in Niedersachsen quasi, also die Hauptgeschäftsführerin so. Und das war gerade zu einem Zeitpunkt, wo ich so dachte, so, oh, verdammte Axt, ja, natürlich will ich das voll werden, weil ich meine, das ist genau meins, ja, das war so, ich wollte wieder gerne auf die Parteiseite auch, jetzt, wo ich so ein bisschen mehr den Landesverband kennengelernt hatte und das war halt einfach gut, aber, aber das war zu einem Zeitpunkt, als ich gerade, ich weiß nicht, glaube irgendwie 2 oder 3 Monate schwanger, noch nicht mal 3 Monate schwanger war mit meinem ersten Kind, mit Thies. Und ich habe natürlich da vorher noch nichts gesagt, weil macht man ja nicht. Und wer hätte gedacht, dass ich halt eben überhaupt für sowas in Erwägung gezogen werde, wusste ich ja nicht. Und dann so, ja, möchte ich schon, aber ich muss erst ein Kind kriegen.
Ach,
das war halt echt so, ich will das voll gerne machen, aber da ist noch was anderes. Genau, ja.
Und das hat also aber, das heißt, du hast das auch so kommuniziert?
Ja.
Und woher kam der Gedanke, dass das nicht gleichzeitig möglich ist?
Also ich sag mal, ich war halt eben schon mittendrin, ne? Also ich meine, ich war ja schon schwanger. Ja. Und Das heißt, also ich wusste auch jetzt nicht, okay, wie schnell wollen die mich da jetzt haben oder sowas, weil ich meine, im Grunde ist das schon immer eine Sache, die relativ schnell halt eben vonstatten gehen kann. Ne? Mhm. Und deswegen war das halt eben so, okay, gut, also ich kann halt nicht das eine, also beides zusammen im politischen Bereich, also dass ich in eine neue Position, in so eine Führungsposition halt eben dann reinwachse und gleichzeitig aber mit dem Blick, dass ich möglicherweise dann halt eben irgendwie mal mindestens irgendwie diese, ich weiß nicht, waren das 6 Wochen, 8 Wochen, ich habe schon auch wieder vergessen, mhm. alter Schwede, also jedenfalls diese Zeit des Mutterschutzes halt eben dann weg bin, das wäre halt einfach schon schwierig gewesen. Und ich habe, ja, ich habe es halt eben dann so kommuniziert und das wurde aber möglich gemacht. Also das war, ja, das war auch wirklich, ich sag mal, da hat sich nochmal bestätigt, okay, alles klar, hast damals die richtige Entscheidung getroffen, hier hinzugehen, weil ich meine, das ist schon echt, schon ein Zugeständnis damals gewesen. Weil ich meine, heute ist das alles so mit, ne, also Elternzeit und all diese Sachen, die sind etabliert, aber damals war das noch, bevor das überhaupt stattgefunden hat, das ist gerade erst aufgekommen. Ja, Ursula von der Leyen hat damals irgendwie das gerade zum ersten Mal irgendwie so gesagt, dass mal 3 Leute auch zugehört hatten. Und die FDP hat es halt schon gelebt. Ich fand es halt ziemlich cool. Mhm. Und dann habe ich meine Kinder bekommen im Takt der Wahlkämpfe.
Ah, okay.
Ja. Genau, im Takt der Wahlkämpfe irgendwie mit, keine Ahnung, Bauchtrage und allem Pipapo halt eben während irgendwelcher Landesparteitage und Babywippe in meinem Büro.
Ach, wie cool. Das heißt, du hast dann tatsächlich eben auch diese Geschäftsführerinnenposition angenommen und bekommen, okay, alles klar. Das heißt, das hat sich dann doch alles gefügt und auch als Frau und werdende Mutter hast du eben das auch möglich gemacht.
Genau.
Super.
Also ich habe das Kind halt eben noch schnell bekommen und dann habe ich noch ein bisschen Urlaub abgebaut und dann war ich im Endeffekt halt eben dann mit Kind die ersten Monate auch ganz, also im Büro und dann haben wir relativ schnell, aber auch Gott sei Dank halt einen Krippenplatz bekommen. Ich meine, das waren alles damals noch so Sachen, das war halt wirklich wie ein Sechser im Lotto. Also ich meine, schlimmer eigentlich, also unwahrscheinlicher so. Und dass das alles irgendwie klappte. Aber ja, hat irgendwie hingehauen.
Ja, sehr cool. Und okay, das heißt, dann hattest du ja vielleicht auch was von dem, was du dir damals als junge Frau gewünscht hast, so ein bisschen dieses Umworbenwerden. Ja. Ne? Wie hattest du es genannt vorhin? Ich weiß es nicht mehr. Aber ne?
Ja, genau. Man, dass einem ein bisschen gehuldigt wird.
Gehuldigt, naja, okay, genau.
Genau. Ja, also okay, das hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon wieder fast vergessen. Ja. Es war schon cool, gefragt zu werden, auf jeden Fall. Und es war auch, also ich war da auch echt höchst dankbar, dass das möglich war, also dass man das möglich gemacht hat. So. Mhm. Ich sag mal so, da war noch viel Dankbarkeit auch dabei, die heute vielleicht eher so, wo man irgendwie heute sagen würde, naja, also das muss doch auch möglich gemacht werden. Also ich bitte dich, ja, es ist ja nur Kinder kriegen, es ist ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Bank ausräumen Raum oder sowas. Mhm. Aber damals war ich so, dass ich halt eben eher gedacht habe, okay, ich lebe hier ein Leben, das ist total geprägt von unglaublich hoher, Wandlungsfähigkeit, ja, also ich meine, ständig kann sich irgendwie alles Mögliche ändern. Du hast relativ wenig Sicherheit, was so deinen Job angeht, also weil, ne, du hängst halt eben von Dingen ab, die du selber nicht wirklich beeinflussen kannst, wenn es um die Wählerstimmen oder sowas geht und auch, ne, wenn irgendjemand eine komische Entscheidung trifft, was habe ich damit zu tun? Aber ich trage es halt mit. Und all diese Sachen haben halt eben so dazu geführt, dass ich halt eben schon gedacht habe, okay, das ist eher unwahrscheinlich, dass ich jemals wirklich meine Idee von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die ich damals noch so hatte, dass ich die halt überhaupt leben kann. Und ich habe echt lange auch danach gesucht, ob das irgendwie, also ich weiß, dass ich kann mich noch erinnern, dass ich mich wirklich auf die Suche gemacht habe nach einem Umfeld, in dem ich das überhaupt zutraue. Und Niedersachsen war halt das erste Mal ein Umfeld, bei dem ich gesagt habe, so okay, die könnten offen dafür sein, weil ich auch wusste, dass in der Fraktion halt eben schon diese Themen einfach auf eine Art und Weise gehandelt wurden, die mir sehr lag. Und deswegen dachte ich, hör mal, jetzt nehme ich dich beim Schopf und krieg jetzt ein Kind und jetzt gucken wir mal. Nein, also ganz so war es nicht, aber das war schon echt gut.
Ja. Ja, dass du zumindest geguckt hast, wo ist beides möglich, ne? Wo ist deine Entscheidung, ne? Und ich verstehe das sehr gut, was du sagst. Begonnen hast du ja sozusagen mit Dankbarkeit, ne? Dass du sehr dankbar bist für das, was dir da möglich war. Auch wenn es aus heutiger Sicht eben eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und genau das ist was, wo ich häufig auch denke, irgendwie aus der heutigen Sicht erscheint einem sozusagen die Situation von früher so verkehrt, dass man denkt so, oh Gott, und dafür warst du noch dankbar, dass dich jemand genommen hat, als Frau mit Kind oder so. Also jetzt, ich spreche von mir, ne? Und dass man auch diese komischen Fragen in Bewerbungsgesprächen beantwortet hat. Wie haben Sie denn Ihre Kinderbetreuung organisiert? Was machen Sie, wenn Ihr Kind krank ist und so weiter? Also diese ganzen, ich sag mal, verbalen Tests, durch die man erstmal durch musste in so einem Gespräch, um darzustellen, dass man auch als Mutter wirklich eine vollwertige Arbeitskraft ist und dass die Firma auf keinen Fall Rücksicht auf einen nehmen muss. Ne? Sondern dass man sich die Beine ausreißt oder alles, was möglich ist, opfern würde, nur um diesen Job zu bekommen. Es ist so irre, ne? Und dann aber hinterher mit dem Gefühl rauszugehen, zu denken, ich bin wirklich dankbar, dass die mich genommen haben. Wenn ich daran heute denke, ich lache jetzt, aber eigentlich könnte ich kotzen.
Also ich sag mal so, ich kann das total gut nachvollziehen, aber zur damaligen Zeit war das halt auch so, für die meisten war es halt kein Thema. Also für die meisten war das vollkommen undenkbar, überhaupt irgendwie in diesem Bereich eine Frau zu fragen. So, ja, dass man irgendwie sich mal darüber Gedanken gemacht hat, halt eben auch Frauen da halt eben mehr in Betracht zu ziehen oder so. Das war halt noch nicht so alt. Das ist eher damals noch ein junger Gedanke gewesen. Mhm. Und man hat noch ganz andere Diskussionen geführt. Und das muss ich auch jetzt immer noch sagen, aus so einem Klima heraus oder in so einem Umfeld und auch in so einer Community irgendwie dann zu sagen, als Mann, mir doch egal, ich bin die aber da und das finde ich aber gut und überhaupt, ja. Und ohne halt eben irgendwie, also das wurde da auch nicht irgendwie so dargestellt, dass ich dafür dankbar sein müsste oder keine Ahnung, dass das ein Zugeständnis wäre oder so, sondern das wurde sehr nüchtern halt eben betrachtet. Aber ich finde, das ist schon nochmal was anderes, als wenn man halt in einem Umfeld Ja dazu sagt, in dem halt das Gang und Gäbe ist und in dem es Gesetze gibt, die halt eben das schon mehr oder weniger regeln. Oder in dem halt auch aus Reihen der Männer halt schon viel mehr Zustimmung dafür da ist. Mhm. Weil das war in dem Umfeld noch wenig. Mhm. Und auch danach noch, also ich bin ja dann, das war ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern ich bin ja dann noch weitergegangen. Und ich habe das schon häufig auch mitbekommen, dass da noch sehr viel reaktionäre Sichtweisen, also natürlich von Seiten der Männer vor allen Dingen, also in diesem ganzen Umfeld halt vorhanden waren, wo Männer irgendwie gesagt haben, so, wie Frauen wollen das doch auch gar nicht, dass sie dann halt eben nicht für ihre Kinder da sein könnten und so, ja. Und wie soll, also man will sie gar nicht irgendwie in so eine Verlegenheit bringen, dass sie sich dafür entscheiden müsste oder, also ich meine so, ja. Also so Sachen, wo man irgendwie heutzutage denken würde, echt? Ja, das ist noch nicht so lange her. Also ich meine, und das offen kommuniziert in meinem Beisein, wo ich so denke, so, Hallo, ich bin hier, auch wenn ihr gerade nicht direkt über mich sprecht, aber ich bin auch eine Frau. So, ja. Also solche Sachen. Und man so denkt, okay, alles klar. Aber Gott, ne, vor dem Hintergrund ist das schon eine Sache, für die man erstmal dankbar sein konnte, finde ich.
Oh mein Gott.
Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber und ich glaube, das ist noch nicht vorbei.
Nein, es ist nicht vorbei, es ist nicht vorbei. Nein. Leider nein, aber gut, wir bewegen uns vorwärts. Und eben irgendwo muss der Anfang gemacht werden. Und das war ein Beginn.
Genau.
Und das, finde ich, kann man ja auch wertschätzen. Und eben auch, ja, dass du selbst dich ja auch frei gemacht hast von den Gedanken, ne? So nach dem Motto, jetzt muss sie sich zerreißen zwischen Familie und Beruf und so weiter. Ich meine, da hast du ja sicher auch irgendwie dir die eine oder andere Sache anhören müssen.
Vielleicht also, aus. Ja, schon auch, aber ich sag mal so, wirklich richtig frei gemacht davon, muss man ja ganz ehrlich sagen, habe ich mich da auch nicht wirklich. Mhm. Also, ne, ich meine, natürlich zerreißt man sich irgendwie und natürlich gibt es Phasen, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, du hast nicht den Eindruck, dass du wirklich gerade irgendwie deine Mutterrolle richtig gut ausfüllst, aber du hast auch nicht den Eindruck, dass du halt eben in deinem Job irgendwie gerade richtig gut präsent sein kannst, ne? Weil man mhm. einfach versucht, alle möglichen Sachen so gleichzeitig in der Luft zu halten. So. Und mhm. Das natürlich gibt es solche Phasen auch. Und von daher, also würde ich jetzt nicht behaupten, dass ich da total frei davon wäre, aber es war für mich auch damals so ein Punkt, wo ich sagte, okay, wenn ich, also für mich war es ja schon irgendwie wichtig, auch in die Politik gegangen zu sein. Ich hätte mir ja auch einen anderen Bereich aussuchen können, in dem es irgendwie spannend ist, halt eben Kampagnen zu machen. Aber ich wollte halt schon auch ein bisschen was damit erreichen, selbst wenn ich nicht selber irgendwie in der ersten Reihe stehe. Und dann war das für mich auch so ein bisschen damals, ne, noch so ein bisschen auch so der Anspruch, dass ich dachte, okay, wenn dir das möglich gemacht wird, dass du das wirklich beides unterbringen kannst, dass du da wirklich mal die Möglichkeit hast, halt eine Fernbeziehung war das damals auch noch, ne, zusätzlich, dann Kinder und Karriere zu machen, dann ist das fast verantwortungslos. Das halt, also für mich damals war das so, das einfach also wegzuwerfen, so mehr oder weniger. Ja, ich meine, im Endeffekt, das ist natürlich meine persönliche Entscheidung. Jeder, der das irgendwie macht oder jede, die das irgendwie macht, kann das machen, wie sie will. Aber für mich war das, fühlte sich das irgendwie so an, so nee, jetzt musst du auch ran.
Ja.
und dann dachte ich so, okay, jetzt zeige ich es euch, das geht. Und wie es geht, ist natürlich echt mit viel, viel Federlassen. Aber es ist witzig gewesen, weil viele Freundinnen in meinem Umfeld, die halt auch alle in der Politik gearbeitet haben, da sind überall halt eben danach, ja, die wurden schwanger, die waren auch halt eben in Führungspositionen und so weiter. Und es war halt also wirklich wie ein Lauffeuer, das um sich griff. Und weil sie auch gesehen haben, hey, ist möglich, ist machbar. Und es war cool, weil wir dann halt eben in einem Umfeld waren, wo wir natürlich auch teilen konnten, wie es uns damit geht. Was ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und ich habe mich frei gemacht, sondern es ist auch so, ich kann nicht mehr. Ja, also und da ist dann halt einfach ganz gut, wenn der Austausch auch da war.
Ja, ne, ist schon sehr wertvoll, ne, wenn man merkt, dass man Menschen hat, die gerade das Gleiche erleben und auf dem gleichen Weg sind, ne, wie man selbst.
Ja.
Und ja, also insofern schön, dass ihr euch hattet. Und wie ging es denn dann mit dir weiter? Also.
Ja, wie ging es denn weiter? Also, das war dann, ich war dann einige Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, aber ich meine irgendwie so 3, 4 Jahre oder sowas, würde ich jetzt mal so schätzen. Oder vielleicht auch 5. Ich glaube, ich habe 2 Landtagswahlen da in Niedersachsen als Landesgeschäftsführerin gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin jetzt nicht so, ich glaube ja. Also ich war, genau, jetzt habe ich es wieder. Philipp Rösler ist dann irgendwann, war die Bundestagswahl mal so, dass halt eben wirklich auch gesagt wurde, okay, alles klar, die FDP darf mitregieren und dann ist Philipp Rösler nach Berlin gegangen, als damals noch erstmal als Gesundheitsminister. Mhm. Und er hatte mich da so nach einer Weile halt eben gefragt. Ich glaube, er war so ein halbes Jahr oder sowas, war er da. Oder nee, vielleicht auch nicht. Ja, man merkt irgendwie, okay, also ne, die Erinnerungen sind irgendwie nicht mehr so ganz so stark. Aber er hat mich jedenfalls gefragt, ob ich nicht, also ob ich nicht auch mit nach Berlin kommen wollen würde. Und zwar dort als stellvertretende Bundesgeschäftsführerin und als Abteilungsleiterin für Organisation und Finanzen war das irgendwie ne, gerade eben vakant und so weiter und so fort. So. Und da war das für mich sofort, naja, klar, klar will ich das, weil der Hauptgrund für die ganze Sache war eigentlich, weil wir halt eben vorher eine Fernbeziehung geführt haben, auch, dass wir so eine
Nur
Art
ganz kurz zur Klarheit, weil du sagst, wir haben
ja.
eine Fernbeziehung geführt. Du meinst nicht Philipp Rösler, sondern
Nein,
deinen
nein, nein, ach, um Gottes Willen,
Partner,
nein.
ne? Genau.
Sondern, also, nein,
Also
Eddie und
ich
ich,
weiß das
also mein
natürlich, aber
damaliger,
nicht, dass
die Zuhörer wissen es nicht. Nein, alles auch lustig, da kann ich auch nochmal. Viele haben immer gedacht, ich, genau, wenn sie gesehen haben, oh, asiatische Herkunft, Philipp Rösler, asiatische Herkunft, Mignon Fuchs, die sind wohl ein Paar, wahrscheinlich ist es seine Frau. Nein, ich bin das nicht, auch wenn wir uns ähnlich sehen. Das sind so diese kleinen, naja, heutzutage würde man schon sagen, das sind so kleine rassistische Anwandlungen, die man da halt eben
Ja.
hat. Ne, das ist da so ein, aber gut, damals hat man da noch ein bisschen drüber hinweggesehen, hat gesagt, so, nein, okay, gut, alles klar, es ist nicht immer so. Egal. Jedenfalls mit dem, also Eddie, mein damaliger und jetziger immer noch Partner und bald Ehemann. Ja, genau. Der hat 70 Kilometer etwa oder arbeitet immer noch 70 Kilometer von Berlin entfernt. Und ich halt eben in Hannover. Das heißt, er musste immer zum Wochenende hin halt eben pendeln. So. Und wir haben mehr oder weniger da die ganze Zeit eine Familienfernbeziehung geführt. Also vorher, bevor wir eine Familie hatten, schon und dann mit Familie oder als Familie auch immer noch. Und das war vorher, war das alles okay, aber mit Familie und so weiter ist es natürlich schon echt eine Belastung. Dann wirklich, also ich war mehr oder weniger unter der Woche alleinerziehend und musste halt eben irgendwie gucken, wie ich das mache, so. Und dann waren halt mittlerweile auch schon zwei Kinder da. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, als es darum ging, irgendwie nach Berlin zu gehen, ich dachte so, oh Gott, das könnte jetzt irgendwie die lang ersehnte Familienzusammenführung sein, so, ne, dass wir halt eben nicht mehr so weit auseinander sind und dass Eddie dann quasi auch zu Hause leben kann, richtig. Und ja, und deswegen habe ich da auch relativ schnell zugesagt. Ich habe es mit einem echt großen weinenden Auge gemacht, weil unser ganzer Freundeskreis und so weiter halt eben alles sich in Niedersachsen im Prinzip wiedergefunden hat. Weil es einfach ein total tolles Arbeiten dort war. Also ne, ich konnte dort mehr oder weniger als Landesgeschäftsführerin irgendwie selber die Entscheidungen halt vorbereiten. Das musste das nicht irgendwie durch lange Wege geben, sondern mich halt eben einfach wirklich da mit dem Vorsitzenden oder mit dem Vorstand halt eben auseinandersetzen und dann wurde es halt gemacht oder nicht, aber es war nicht so ein, ja, wir müssen mal gucken. Das hat sich dann in Berlin natürlich ein bisschen anders dargestellt, weil dort sind halt alle Landesverbände vertreten, beziehungsweise die Bundesgeschäftsstelle hat halt eben auch ein bisschen ein anderes Selbstverständnis. Wem sie eigentlich zuarbeitet. Und das sind alles Sachen, die halt eben ein bisschen anders laufen, was auch total okay ist. Aber das habe ich mehr oder weniger schon gewusst, dass ich das aufgeben werde. Aber es war für die Familie, so dachte ich. Und natürlich kam es irgendwie ganz anders, weil die ganze Arbeit, das war, ich sag mal, das war echt eine. Ich weiß nicht, ich frage mich immer, ob das irgendwie immer noch so ist und ich habe es damals halt eben nur anders wahrgenommen. Und es ist einfach das ganz normale Geschäft, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen heftiger war als in anderen Legislaturperioden danach. Also in dieser Legislaturperiode sind gefühlt so viele ja, Krisen gewesen, wie ich das noch nie vorher und auch. Also auf jeden Fall halt eben nicht mehr hinterher erlebt habe, aber hinterher vor allen Dingen deswegen, weil ich dann halt aus dem politischen Bereich rausgegangen bin. Und das war so, dass ich halt eben dadurch unglaublich viel gelernt habe. Also unglaublich viele Krisen, also eine Krise nach der anderen. Dann war so für so eine Partei ist es ein relativ großer Aufwand, ne? So eine Mitgliederbefragung, weil das dritte Paket für Griechenland damals irgendwie, ne, so, also es gab halt da einfach keinen Konsens darüber, wie man sich dazu verhalten soll. Mhm. Und dann ist damals Christian Lindner als Generalsekretär zurückgetreten. Und dann gab es die Krise mit dem Bundespräsidenten, der zurücktreten musste. Und dann ist in NRW plötzlich eine Neuwahl gewesen. Also es war so alles auf einen, und vorher war noch Fukushima und alles Mögliche. Also das heißt, es sind wirklich viele Sachen passiert, die sich halt politisch einfach krass ausgewirkt haben. Das bedeutete, ich habe kaum Zeit mit meiner Familie verbracht, sondern halt eben vor allen Dingen auf der Arbeit. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann 2013 ja den großen Clash gab und die FDP mit Pauken und Trompeten aus dem Bundestag geflogen ist. Und das war für mich halt, ich sag mal, einerseits war es für mich so, natürlich ein totaler Schock, wie für alle, die irgendwie davon betroffen waren, weil ich meine, man muss sich das irgendwie wirklich so vorstellen, dass innerhalb von einer Minute zur nächsten für alle deine Freunde in deinem Freundeskreis von jetzt auf gleich und insgesamt halt eben über 1000 Leuten klar ist, sie haben jetzt keinen Job mehr. Sie werden alle arbeitslos. Ich meine, das muss man sich einfach nur mal vorstellen, für alle Freunde auf einmal so, puff. Mm. Und, ne, und dann ist, also das ist einfach schon wirklich einschneidend gewesen. Das hätte ich mir so auch nicht vorgestellt. Und ja, und dann galt es halt eben, sich erstmal wieder so ein bisschen auch neu zu besinnen. Weil es war auf der einen Seite halt ein totaler Schock und auf der anderen Seite war es aber auch so ein, okay, was denn nun stattdessen, was denn nun jetzt, weil irgendwie hat man schon mehr oder weniger, also ich hatte damals schon wirklich, also den Bezug zum Mutterdasein oder Familienleben oder sowas, der war schon nur noch, also aus der Ferne oder mehr oder weniger halt eben da, ja, immer nur, oder über halt Eddie oder über Au-pair oder über die Großmütter, so, ne, das war halt alles, es gab ein System, dass das irgendwie alles zusammenpasste und in dem habe ich halt eben in meiner Mutterrolle nur noch ganz, ganz, ganz wenig stattgefunden und im Kopf eigentlich kaum noch, weil ich halt echt erstmal so von der Arbeit irgendwie ja, eingesogen war. Warst. Total, genau. Mhm. Und das war dann aber ein ganz guter, also ich sag mal, natürlich weiß man in dem Moment, auch wenn es sich auch dann in dem Moment noch nicht so anfühlt, man weiß, okay, für irgendwas wird es gut sein und du wirst dich auch wieder berappeln und du wirst halt eben auch wieder für die Dinge halt eben tatsächlich einen Blick und ein Gefühl bekommen, die dir eigentlich wirklich richtig wichtig sind im Leben. Aber zu dem Zeitpunkt selber denkt man noch, Gott, ist das alles scheiße gerade. Ja. Ja. Und ja, und dann ging es halt darum zu gucken, okay, wie definiere ich mich jetzt eigentlich auch wieder? Mm. Ja, also ich meine, ich war halt vorher eine stellvertretende Bundesgeschäftsführerin, Abteilungsleiterin für Organisation und Finanzen, habe irgendwie echt viel Verantwortung getragen, habe irgendwie mein Bestes gegeben, um halt das irgendwie hinzubekommen. Dann gab es diesen riesen Bauchklatscher, das heißt am Ende von so einer, ich sag mal, ne, von so einer Entwicklung hatte man das Gefühl so, hast du jetzt krass versagt, irgendwie dein ganzes bisheriges Berufsleben so. Das heißt, das sind alles so Sachen, die erstmal irgendwie wieder verarbeitet werden mussten. Mm. Und ja, und dann...
Ja, du hast viele, ich sag mal, auch ja, Opfer gebracht oder zumindest, sagen wir mal, du hast... deine Entscheidungen hast du nicht geschenkt bekommen. Es war immer mit einem Preis verbunden eben. Ne? Ja. Also auch gerade in Bezug auf dann Familie und so weiter. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, ne? Wenn du dann sagst, okay, ich gehe diesen Weg und du nicht die Chance bekommst, auf dem Höhepunkt deiner Karriere auszusteigen, sondern quasi kurz gezwungen bist. Kurz danach, genau.
Genau, so scheiße. Und dann geht's so schnell runter.
Ja, ja, bergab geht schnell, ne?
Ja.
Und genau, aber ne, wir sitzen ja nun heute hier und lachen auch zusammen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es danach eben nach dem Sortieren, nach dem Wunden lecken, vielleicht auch irgendwie neue Perspektiven für dich gab. Wie ist es für dich weitergegangen? Also wie hast du zurück in deine Mutterrolle gefunden? Oder hast du zurück in deine Mutterrolle gefunden? Und ja, was kam danach?
Also ja, also genau. Ich sag mal so, dass ich glaube, meine für mich persönlich wichtigste Entwicklung habe ich im Leben, mal abgesehen vielleicht von dem, was man irgendwie so in der Pubertät oder sowas erlebt, aber so vom Ausziehen aus dem Elternhaus. Aber glaube ich, habe ich wirklich gemacht zu dem Zeitpunkt, als das zu Ende war. Ich habe vorher mehr oder weniger eine Vorstellung oder auch ich bin meiner Vorstellung von Karriere, von Muttersein und Berufsleben irgendwie unter einen Hut bringen, das alles irgendwie mehr oder weniger, ne, so mit, keine Ahnung, Tacker und Sicherheitsnadeln zusammenhaltend, halt irgendwie zu leben, der bin ich nachgegangen. Und danach war es so wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich wirklich mal darüber nachgedacht habe, okay, was ist das, was mir eigentlich immer total Spaß gemacht hat? Was ist wirklich die Essenz meiner Arbeit gewesen, bei der ich sagen könnte, ey, so würde ich es gern immer haben oder so könnte ich mir wirklich eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch vorstellen. Ja? Ich nicht nur beides irgendwie so haben, aber mehr oder weniger auf zwei unterschiedlichen Planeten und ich irgendwie nochmal auf einem anderen, sondern wirklich so, dass ich sage, das kann sich irgendwie integrieren. Und da habe ich wirklich, also ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um erstmal so die erste Idee zu finden. Das ging aber relativ schnell noch, also dass ich mir so vorstellte, okay, gut, was ich am liebsten immer gemacht habe, nämlich mit denjenigen zu arbeiten, die wirklich an der Basis sind oder die halt eben mit hehren Zielen kommen und gerne irgendwie als Freiwillige und als Ehrenamtliche halt eben irgendwie Einfluss auf Politik oder halt eben auf Gesellschaft oder sowas auch so ein bisschen auszuüben, damit sie die Vorstellungen auch irgendwie umsetzen können, wie man gerne zusammenleben möchte. So. Und das war sowas, die darin zu unterstützen, in so einem politischen System lange zu bestehen, einen guten Atem zu haben, die Fähigkeiten zu entwickeln, das auch gerne zu machen und so weiter. Das war für mich eigentlich immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und deswegen kam ich relativ schnell dazu, dass ich gesagt habe, okay, ich kann mir sehr gut vorstellen, das zu trainieren, weil ich das vorher auch schon so ganz, ganz, ganz kleines bisschen halt eben immer wieder auch gemacht habe, dass ich halt eben Leute halt eben so ein bisschen darin trainiert habe. So. Und das heißt also, das Trainerdasein war relativ klar. Ich konnte mir damals noch nicht vorstellen, selber Coach zu sein, also weil ich einfach dachte, okay, ich habe irgendwie überhaupt nicht das Handwerkszeug und außerdem habe ich selber genug Kram, muss ich jetzt nicht irgendwie mich noch irgendwie mit anderen befassen. Und aber Trainerdasein war irgendwie, das lag nahe. Und dann habe ich halt die Zeit genutzt, um mir ein Fundament für das zu holen, was ich vorher mehr oder weniger aus dem Bauch heraus gemacht habe, was ich irgendwie gern gemacht habe und so aus dem Gefühl, aus dem Bauch, aus dem gesunden Menschenverstand heraus. Und da habe ich dann halt eben erstmal gesagt, okay, ich hole mir das Fundament. Ich brauche irgendwie mehr Anker, an die ich das halt eben wirklich andocken kann. Und habe dann halt verschiedene Ausbildungen gemacht, Trainerausbildungen gemacht, auch in unterschiedlichen Bereichen. Ich habe mich immer sehr viel mit den Themen so Storytelling befasst. NLP war relativ früh schon auch ein Thema, das ich ganz interessant fand, weil es halt im Bereich der Politik immer darum ging, wirklich sehr, sehr komplexe Botschaften so darzustellen, dass sie irgendwie nahbarer werden. Das heißt also, die Prinzipien halt eben, dass man irgendwie eine gute Kommunikation führt und das nicht nur irgendwie so manipulativ, sondern halt wirklich auch auf eine Art und Weise, die irgendwie nachvollziehbar ist, leichter nachvollziehbar ist für andere Menschen. Das war immer schon so ein Feld, das mich interessiert hat. Und das waren sozusagen die ersten Trainingsfelder, in denen ich mich auch bewegte. Und dann bin ich halt also habe ich die halt auch weiterhin noch vertieft und bin halt dadurch auch über die Trainings, die ich dann gegeben habe, die alle aus dem Umfeld, aus meinem Netzwerk im Endeffekt kamen, aus meinem politischen, ja, habe dort halt eben Erfahrungen gesammelt und habe mehr und mehr auch festgestellt, okay, ich kann einerseits halt eben die Teams trainieren, aber ohne dass ich mit den Führungskräften selber halt eben auch nochmal arbeite, irgendwie funktioniert es dann, das funktioniert nicht so gut, weil das irgendwie, das muss halt Hand in Hand gehen. Und deswegen kam ich halt eben mehr und mehr dann auch in den Bereich des Coachings und habe halt mich dort mehr aufgehalten und auch mehr mit Methoden befasst, okay, wie ich mir das auch vorstellen kann in dem Bereich, in dem ich unterwegs war, also der halt eben sehr, sehr businessorientiert ist, zu coachen und auch welche Methoden ich dort, also A, welche Methoden liegen mir gut, aber welche Methoden sind auch so, dass ich Menschen, die vielleicht vorher noch wenig mit Persönlichkeitsentwicklung irgendwie am Hut hatten oder auch überhaupt, ja, denen Atmen schon zu ESO ist, dass sich solche Leute halt eben einfach auch überhaupt mal öffnen wollen. Und wo es nicht nur darum geht, Skills zu entwickeln, ja, hier, keine Ahnung, wie kann ich besser überzeugen oder wie kann ich besser delegieren, lalala, oder meine Zeit besser einteilen, sondern wo es halt wirklich auch darum geht, mal zu gucken, okay, was für ein Selbstverständnis habe ich eigentlich auch und wie möchte ich das eigentlich auch gerne entwickeln und da Methoden zu finden, wie sich Leute leichter öffnen können und die halt eben auch schneller oder sicherer zu einem Ergebnis führen. Das war eine lange Zeit halt eben da noch mein Interesse und jetzt mache ich es halt so. Das ist so mein Bereich. Und es wird immer weniger politisch. Aber es war anfangs war es noch sehr, sehr, also nach der FDP-Zeit war es noch sehr politisch und da halt eben vor allen Dingen aber aus Bereichen, die alle nicht mit der FDP zu tun hatten, sondern vieles, also eigentlich ausschließlich von anderen Parteien, weil die FDP hat halt eben erstmal ein bisschen gebraucht. Und jetzt bin ich halt eben da auch in dem Bereich immer noch unterwegs, aber es ist halt ein Standbein.
Ja, das heißt, du hast dich danach wieder, bist du in die Selbstständigkeit gegangen,
ja.
Die kanntest du ja schon, hast als Trainerin begonnen, eben auch eher im politischen Umfeld und das Feld wird jetzt aber immer weiter und du gibst auch Trainings und Coachings für Unternehmen, aber auch Privatpersonen.
Genau. Ja. Also Trainings für Unternehmen habe ich auch schon relativ schnell auch gegeben, aber jetzt waren es halt eben auch Trainings so beziehungsweise Coachings halt eben für die Führungskräfte in den Unternehmen und jetzt geht es halt mehr und mehr so auch in den Coaching-Bereich und dort ist, weil ich mittlerweile halt eben angekommen bin in einem Bereich, wo es halt viel um emotionale Intelligenz geht und um Mood-Management, also auch um das das Regulieren der eigenen Emotionen, also wenn man das so sagen will, das hört sich irgendwie so fies an, aber ne, das im Endeffekt halt eben das Umgehen mit den eigenen Emotionen, das gute Umgehen mit den eigenen Emotionen, das ist natürlich jetzt nicht nur für Leute im Business oder für Führungskräfte interessant, sondern das ist einfach ein generelles Thema, gerade jetzt für alle.
Ja, genau, also auch ein wichtiges Entwicklungsfeld, ne? Ja. Genau, das heißt, Mignon, kann man dich buchen? Mit wem arbeitest du zusammen? Darf man dich kontaktieren, anfragen oder wie läuft das?
Ja, man kann mich buchen. Also ich habe eine Webseite, mignonfuchs.de. Über die kann man mich buchen. Ich habe mittlerweile auch ein Membership gegründet, das heißt Herz küsst Verstand. Da geht es eben darum, um solche Momente, wo man etwas, was man vom Verstand her schon längst begriffen hat, endlich auch dann so fühlen kann. Und darüber kann man mit mir zusammenarbeiten. Ich arbeite meistens online. Ich habe also sehr viel Spaß daran und sehr viel Freude daran gefunden, halt eben wirklich auch jetzt nicht nur lokal tätig zu sein, sondern halt eben da so ein bisschen flexibler zu sein. Und Das ist gut möglich.
Super, genau. Ich werde es auch nochmal in den Shownotes verlinken. Mhm. Und ich möchte aber zum Abschluss nochmal wissen, wie ist es dir in deiner Mutterrolle jetzt nach der Zeit der FDP gegangen oder Mutter- und Familienrolle? Wenn du Lust hast, uns noch mitzunehmen,
ja,
wie es auf dem Feld weitergegangen ist.
Also das war ein ganz, ich sag mal, eine ganze Zeit lang war also Beziehung und auch Familie und Mutterrolle, das war ein wichtiges Feld, in dem ich mich halt eben so, also in puncto meiner Persönlichkeit, meiner Entwicklung meiner Persönlichkeit halt eben auch getummelt habe. Das war wirklich wichtig, dass ich da irgendwie wieder das Gefühl hatte, so okay, das ist wieder in Balance. Mhm. Und also das heißt, ich habe im Endeffekt die ganzen Sachen, die ich gelernt habe, alle Methoden immer darauf angewendet, dass ich mich in diesem Bereich halt eben auch irgendwie wieder gut fühle. Und daran habe ich es gemessen, ob die Methode mir liegt oder nicht. Und ich kann mittlerweile sagen, also wir führen eine Beziehung. Ich meine, wir sind jetzt seit dieses Jahr 21 Jahren zusammen. Mhm. Aber wir führen eine Beziehung, die halt sich so viel mehr verbessert hat. Und dadurch, dass wir, also dass Eddie und ich halt ganz anders miteinander kommunizieren, offener miteinander kommunizieren, ist, was die Mutterrolle angeht, auch alles sehr viel einfacher geworden. Weil ich meine, wenn man halt eben mit einem Partner da halt irgendwie mhm. schon mal ja, korrespondieren kann, dann entspannt sich einfach alles. Und ich sowas wie so eine, was ich vorher vielleicht hatte, dass ich halt einer Mutterrolle nicht gerecht werden kann, die ich mir vorher irgendwie so zurechtgelegt habe, wie eine Mutter so zu sein hat, ne? So die Supermutter. Das habe ich halt jetzt nicht mehr. Das ist, also ich bin halt die Mutter. Rolle, die ich halt bin. Ich bin halt genau die. So. Und meine Kinder werden immer das Gefühl haben, oder jetzt auch nicht, jetzt sind sie in der Pubertät, dann haben sie ein bisschen andere Ansichten noch darüber, aber sie werden immer das Gefühl haben, so, hey, ich habe die beste Mutter verdient, die es irgendwie nur gibt. Und wenn ich denen sage, ich bin aber keine gute Mutter, es ist einfach auch doof für meine Kinder. Deswegen, ich bin halt die Mutter, die ich sein kann. Ich bin das mittlerweile mit viel weniger Erwartungen an mich selber und auch mit viel weniger Erwartungen an meine Kinder, wie die zu sein haben. Das entspannt es unheimlich. Dieser ganze Leistungsgedanke, den ich vorher sehr, sehr gelebt habe, als ich noch so richtig, ich sag mal, glühend heiße Karriere gemacht habe, das hat sich halt sehr ausbalanciert. Und das kann ich deswegen jetzt halt eben auch, ich sag mal, leichter, also deswegen kann ich einfach auch alles ein bisschen leichter sehen, ja. Ich finde es nicht schlimm, wenn meine Kinder halt nicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt schon dafür sorgen, dass sie in 5 Jahren oder so all die Fähigkeiten haben und so weiter, um dann ein tolles Studium hinzulegen, bla bla bla, solche Geschichten. Das bereitet mir jetzt halt eben alles einfach kein Stress mehr, sondern ich vertraue einfach eher darauf, dass sich das alles gut entwickelt und dass sie die Fähigkeiten auch schon entwickeln werden. Und ich tue halt mein Bestes, aber ich mache mir halt dabei keinen Stress mehr. Und das Wichtige ist auch, dass ich mich dabei nicht mehr so alleine fühle. Also ich habe nicht mehr das Gefühl so, ey, ich muss das alles reißen. So, und nichts wird mir geschenkt, so, ne? Also, ja. Sondern ich habe eher das Gefühl, okay, das ist, wir sind hier gemeinsam da dran und wir haben alle ein Interesse daran, das zu machen. Also das wirklich Verantwortung auch abzugeben, auch zu verstehen, was es bedeutet, mit anderen zusammenzuarbeiten oder auch darauf zu vertrauen, dass die das gut hinkriegen werden, selbst wenn die das komplett anders machen, als man das selber machen würde. Das ist eine Sache, die ich wirklich so in den letzten Jahren gelernt habe. Da bin ich auch echt sehr froh drum.
Mm. Ja. Ich fühle mich gerade ganz ehrfürchtig vor diesen ganzen Erkenntnissen. Ich habe das
Quatsch.
Ja, ich glaube, dass was Wichtiges passiert ist, also so wie ich das einschätze, dass in diesem Vertrauen ja auch nicht viel passieren kann, weil das, was da ist, ist eine Beziehung, ne? Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man dadurch eine Basis hat, wo es immer einen Weg gibt, irgendwie in Kontakt zu sein, ein Vor, ein Zurück und so weiter. Das heißt, auch wenn alle vielleicht hier und da noch einzelne Planeten sind, dann seid ihr zumindest in einem Universum, ne?
So. Ja. Ja. Genau, also ganz genau. Und ich meine, es ist nicht mehr so ein bisschen die Traurigkeit darüber, hey, wir sind alle irgendwie auf einzelnen Planeten und mit unserem eigenen Ding irgendwie so unterwegs, so, sondern das ist halt jetzt wirklich okay. Und das ist ein Unterschied zu vorher. Vorher war da noch sehr viel, ach, das müsste aber doch eigentlich so sein und wir müssten uns da halt eben aber besser verstehen und das müsste auch irgendwie funktionieren, ohne dass man sich darüber, keine Ahnung, monatelang austauschen muss oder so, keine Ahnung, so. In dem Moment, wo wir es losgelassen haben, und zwar beide losgelassen haben oder auch, also nicht nur in der Beziehung, sondern auch in der Familie, glaube ich, dass meine Kinder das auch gemerkt haben, dass ich einfach loslasse. In dem Moment konnte sich's wieder freier bewegen. Und es ist wieder mehr Verbindung möglich und es ist mehr Vertrauen möglich. Und es ist halt nicht nur Vertrauen in die anderen, sondern auch Vertrauen natürlich in einen selber, dass man damit die richtige Entscheidung trifft. Das ist halt auch wichtig. Aber das sind alles Sachen, die ich jetzt so in den letzten Jahren wirklich massiv gelernt habe. Und ich bin da lange noch nicht am Ende. Von daher ist jede Ehrfurcht echt total unangebracht. Ich bin da auch genau noch immer so ein Mensch, wie halt eben jeder andere auch. Aber das ist, also es ist auf jeden Fall was, wo ich sehe, okay, da gibt es eine Entwicklung und das bewirkt auch wirklich was man gerne möchte.
So. Ja. Wie schön. Dem will ich nichts hinzufügen. Ich verabschiede mich und danach hast du das letzte Wort, liebe Mignon. Also vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mit auf eine Reise durch dein Leben und durch die Politik zu nehmen, aber auch so wundervolle private Einblicke gewährt hast. Also ganz herzlichen Dank dafür, liebe Mignon. Und vielen Dank an euch Zuhörenden fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Tag und sag erstmal tschüss.
Ja, danke schön dir auch. Tschüss auch von meiner Seite und wenn ich schon das letzte Wort habe, dann nichts von dem, was ihr macht oder was man überhaupt irgendwie mal tut, ist irgendwas, was hinterher eigentlich in irgendeiner Form bereut werden muss. Solange ihr immer das Gefühl habt, okay, ihr trefft die Entscheidung, das jetzt halt eben einfach zu tun, dann ist es halt eben wirklich immer die beste Entscheidung, die ihr getroffen habt. Und davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Okay, tschüss.
Wenn dir mein Podcast gefällt, dann lass mir doch gerne ein Abo da. Und du bekommst dann regelmäßig Benachrichtigungen, immer dann, wenn eine neue Folge verfügbar ist. Und ich freue mich auch, wenn du Lust hast, mir eine Bewertung abzugeben. Entweder mit den 5 Sternen, die du anwählen kannst, oder eben auch eine schriftliche Rezension. Alles ist willkommen und ich danke dir schon jetzt dafür. Also bitte abonnieren, bitte bewerten. Vielen Dank.